Jo, kommen wir gleich. Ja, ihr Lieben, ihr habt es ja drauf. Was man bei euch so manchmal so als Predigtext rübergeschoben kriegt. Zephania und das Ende der Selbstzufriedenheit. Zumindest das Ende der Selbstzufriedenheit des Predigers. Der muss dann was tun. Das ist gar nicht so einfach. Ich will ja jetzt nicht so als Revanchefaul fragen, wer hat denn den Predigtext vorher mal gelesen? Der Jürgen hat ihn gelesen, hat er mir gerade gesagt. Aber ich möchte euch nicht melden, also. Bitte? Jo, dann habe ich gedacht, dass er kein Grund ist. Tja, das eigentlich ein kleiner Tipp. Ich bin eigentlich auch ein fauler Sack und trage eigentlich selten bis nie eine Bibel mit in den Gottesdienst. Aber bei solchen Predigtexten lohnt sich das mal. Zumal der Markus mir auch gesagt hat, ich habe den, glaube ich, noch gar nicht gelesen. Also das ist ja ein Büchlein, wo auch der geübte Bibelleser selten vorbeikommt. Ne? Und dann liest man das und ach so, das war der. Und dann ist es passiert. Ja, ich probiere es denn trotzdem mal. Könnte mal gucken, also wer mir nicht traut, ihr könnt ja noch zum Kindergottesdienst gehen, da ist wahrscheinlich weniger gefährlich wie hier, aber die werden sich dann wundern, wenn noch ein paar Alte kommen, aber die Tür ist da. Gut, wirfst du mal das erste Bild an der Wand, dann muss ich mal gerade gucken, hier ist an, so. Ja, da haben wir den Zephania. Ich habe ein Bild gefunden, fand ich also sehr schön. Das ist eines spätbarocken italienischen Malers, Giuseppe Petrini. Klammer auf, die alten Maler haben sogar noch Bibel gelesen. Ne? Klammer zu und haben auch was draus gemalt. Hier haben sie, hat er versucht, den Zephania darzustellen, der Mann mit der Lampe und der Peitsche. Naja, Peitsche versteht man, nicht? Die Propheten haben halt schon mal Pfeffer gehabt. Und die Lampe, da kommen wir gleich noch zu, ne? Da beschreibt dann der Zephania, wie Gott unterwegs ist in Jerusalem und Glauben sucht. Hat er die Lampe angemacht, ne? Hat nicht das verlorene Schaf gesucht, geguckt, wo ist er noch Glaube. Da kommen wir gleich noch zu. Nu? Aha, so geht's weiter. Die Technik habe ich jetzt auch verstanden. Zephania, Gott verbirgt, heißt das. Er wirkt so zur Zeit des Königs Josia. Josia war da wahrscheinlich noch gar nicht so richtig im Amt. Er hatte noch einen Regent, weil er noch ein Kind war. So um 630 vor Christi, also ist er so ungefähr, kann man sagen, der letzte Prophet, der allein also im Staat Juda noch gearbeitet hat. Ist ein älterer Zeitgenosse vom Jeremia. Der Jeremia ist ja direkt an der Grenze. Das Buch Jeremia kennt er ja ein bisschen. Ne? Das hat immer so den Hang, dass man depressiv wird, wenn man es liest. Das ist gar nicht so einfach. Er war also kurz vorher da am Wirken. Was ganz außergewöhnlich ist bei ihm, meistens werden die Propheten ja vorgestellt, indem auch ihr Vater genannt wird. Bei Zephania stehen sogar vier Namen und es gibt also den nicht unberechtigten Verdacht, der könnte aus königlichem Geblüt gewesen sein, der Zephania, nämlich ein Urenkel des Königs Hiskia, weshalb werden dann sonst also vier Ahnen dann aufgezählt, wo sonst immer nur einer steht. Seine Botschaft ist eigentlich relativ schlicht und deutlich, sehr deutlich. Das sind so zwei Themen, die auch vielleicht ihr schon mal woanders gelesen habt oder schon mal kennt, nicht? Der Tag des Zorns. Und die Dezimierung des Gottesvolkes, da wird's ungemütlich, der heilige Rest, Stichwort. Und am Schluss gibt es nicht nur Gerichtspredigt bei Zephania, sondern auch das Heilswort am Schluss, der Herr, der König Israels, ist bei dir. Und das bei diesem Volk. Ganz kurz, er beginnt mit einem Paukenschlag, nicht der große Tag des Herrn ist nahe. Weg mit ihnen, allen will ich ein Ende machen auf dem Erdboden, Spruch des Herrn. Nicht? Da muss man sich schon warm anziehen, wenn man sowas hört am Anfang. Suchet den Herrn und in Gerechtigkeit und Demut nochmal die Warnung, macht euch auf, ist vielleicht noch nicht zu spät, probiert's einfach. Und dann gibt's, und dann ist auch immer interessant bei den Propheten, auch die Sprüche gegen die Nachbarvölker, die werden ja genauso dann ins Visier genommen. Der Gott Israels, es war nie ein Gott Israels, war immer Gott der ganzen Welt. Jeder der Propheten hat ihn als den mächtigsten Gott, den es gab, gesehen, der auch Herr über Assur, über Ägypten und weiß ich wer war. Hoppla. Und dann nochmal der Wehruf über Jerusalem, weil sie widerspenstig ist. Und dann wartet auf mich. Und dann kommt 9 bis 13 der heilige Rest, da kommen wir noch gleich zu. Und dann am Schluss, freue dich, denn der Herr, der König Israels ist bei dir. Also die Gerichtsprophetie des Zephania ist immer wie ein Tunnel. Am Ende des Tunnels wird's wieder hell. Also Gericht ist eigentlich nie das letzte Wort Gottes, auch bei Zephania nicht. Und am Schluss noch ein Heilswort. Ich könnte ja jetzt da mal runterpredigen, aber keine Angst, ihr braucht jetzt nicht das Handy zu zücken und Pizzataxi anzurufen, so lang wird's nicht. Ich versuche euch da, ich denke, ein paar Schwerpunkte aus diesem kleinen Buch herauszufinden. Ich muss sagen, mich hat der kleine Zephania überrascht. Mir ist auch so gegangen wie den meisten von euch. Ach ja, da steht auch in der Bibel, habe ich schon mal gehört. Aber was da drin steht, habe ich keine Ahnung. Ich habe festgestellt bei dem guten Zephania, dass dieses Buch, wenn man so unsere Gegenwart vergleicht, hochaktuell ist, hochspannend ist. Man meint gerade, er würde in unsere Tage hineinreden. Deswegen habe ich es überschrieben, Zephania, Jerusalem und wir. Die Aktualität eines uralten Propheten. Also, ich taste mich langsam heran. Erster Spiegel, sprich, das ist mir direkt aufgefallen, das Weltgefüge, das Machtgefüge der Welt ist ins Wanken geraten. Die politische Weltlage so um 630 vor Christi und in der Zeit des jungen Josia war also völlig undurchsichtig. Das Nordreich, nicht die 10 Stämme da in Samaria, die waren schon seit 90 Jahren Geschichte. Da haben die Assyrer die schon beseitigt. Übrig geblieben ist eigentlich oben auf der Höhe dieser kleine Staat Juda mit Jerusalem, so ein kleiner Zwergstaat. Das war alles, was von Israel übrig geblieben ist. Das assyrische Weltreich, was also diese ganze Unheil provoziert hatte, erlebte da fast schon seinen Niedergang. Sein Stern war im Sinken. Im Westen tobten die Völker, nicht die Meder und die Babylonier machten da Aufstände. Im Westen, in Ägypten schüttelten die Ägypter gerade die assyrische Besatzung ab. Ich will sagen, wer die Weltmacht hat und wie das in den nächsten Jahren aussieht, völlig undurchsichtig, keiner wusste es. Und Jerusalem hatte ja dann das Glück, im Moment verschont zu sein. Ne? Passierte ja nichts. Die im Osten hatten genug zu tun, die im Westen auch. Und die lebten etliche Jahre, Jahrzehnte in trügerischer Sicherheit. Ich würde fast sagen, sie lebten wie so im Auge eines Hurrikans, völlige Windstille. Handel und Wandel blühte, nicht? Und jüdische Kaufleute, so hören wir es dann, zählten dann zufrieden ihre Schekel. Man ist mal hier, mal da tributpflichtig gewesen, vielleicht in dieser Zeit gar nicht, weil keiner den Tribut eintreiben konnte. Und die Weltpolitik tobte sich an anderen Enden aus, im Zweistromland und am Nil. Nur das Ende, wir wissen es ja, kommt schneller als gedacht. 587, also 40 Jahre später, ist auch Jerusalem-Geschichte, ist von Babylon zerstört. Die Menschen werden in die Verbannung geführt. Juda ist nicht mehr. Ich habe mir gedacht, so trügerische Sicherheit, ne? So könnte man doch auch unsere derzeitige politische Weltlage beschreiben. Ich frage mich manchmal, ob die politische Blöcke vor 89 nicht sicherer und berechenbarer wären, wie das, was wir heute haben. Nicht das sogenannte westliche Bündnis ist ja schon fast Geschichte. Über dem großen Teich hört man America First und die Welt wartet immer gebannt, was die Föhnwelle da im Oval Office so als nächsten Tweet in die Welt haut. Stellvertreterkriege im Orient und Perspektivlosigkeit in Afrika erzeugen riesige Flüchtlingswellen. Und seltsame Figuren, lupenreine Demokraten wie Putin und Erdogan und Orban und auch in Polen vermehren sich mehr und mehr. Und sie verabschieden sich so Step by Step von der Demokratie. Und hinten im Osten baut China gerade seine Machtfülle aus. Und Deutschland und die EU? Europa schwächelt gewaltig, stellen wir fest. England hat den Brexit eingeläutet und Gründungsmitglied Italien könnte mit seinen rechten Populisten die ganze EU versenken. Uns geht's ja noch gut. Besser wie in allen anderen EU-Staaten. Das Bruttosozialprodukt steigt immer noch. Im Staatshaushalt wird die schwarze Null gepflegt. VW kann seine Stinkdiesel weiterbauen. Uns geht's so gut wie nie zuvor. Kann es nicht sein, dass wir auch wie Jerusalem vor 2600 Jahren in so einem windstillen Auge eines Hurrikans leben und wir uns fragen müssen, wie lang ist es denn noch so still? Was passiert denn morgen, übermorgen? Und wie sieht es mit der geistlichen Situation aus? Auch da gibt es, habe ich gefunden, erschreckende Parallelen. Ich lese mal drei Verse aus diesem ersten Kapitel. Und da beschreibt er praktisch das Kaufmannsviertel in Jerusalem. Und an jenem Tag Spruch des Herrn, horch, Geschrei vom Fischtor und Heulen aus Mischne und ein gewaltiger Zusammenbruch von den Hügeln. Heult ihr Bewohner von Machtesch, denn ausgelöscht ist das ganze Händlervolk. Ausgerottet sind alle, die Silber abwiegen. Und dann kommt die Lampe und in jener Zeit durchsuche ich Jerusalem mit Leuchten und ich suche die Männer heim, die starr auf ihren Häfen liegen. Die in ihrem Herzen sagen, der Herr tut nichts Gutes, er tut nichts Böses. Gott durchsucht Jerusalem mit Lampen. Was er nicht findet, ist Glauben. Er findet auch keinen militanten Atheismus, eher Gleichgültigkeit. Gottes Volk hat sich eingerichtet, ohne seinen Gott zu leben. Gott braucht es nicht fürs Geschäft und auch nicht fürs Leben. Da ist sowas, ich würde mal sagen, wie so eine elementare religiöse Bedürfnislosigkeit. Der Tempelbetrieb läuft zwar noch, hat aber keinerlei Bedeutung für das Leben der Menschen. Die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Was findet denn Gott, wenn er in unser Land hineinleuchtet? Ich behaupte mal genau das Gleiche. Bei einer Umfrage auf dem Leipziger Hauptbahnhof antworteten Jugendliche auf die Frage, ob sie sich eher christlich oder atheistisch einstufen würden. Weder noch normal halt. Die Sache offenbart ja ein völlig neues Selbstverständnis. Nicht glauben ist was völlig Normales. Man kann sich nicht mehr als Atheist bezeichnen. Das Thema Gott ist abgehakt, die Fragestellung veraltet, die Problematik überhaupt nicht mehr verständlich. Glaube ist von gestern, Atheismus wahrscheinlich auch. Moment, so, die andere Richtung. So. Der Tag des Herrn steht bevor, das kündigt er an. Ich will euch hier jetzt keinen biblischen Gruselfilm vor Augen malen. Aber schon gar nicht ist Jerusalem oder wir als Gemeinde Jesu Zuschauer, wenn Gott sein Gericht ansagt. Wir sind immer die ersten Adressaten vom Gericht Gottes. Gericht beginnt immer im Hause Gottes, steht im ersten Petrusbrief. Für Juda hat es ja begonnen, 587, als die Babylonier die Stadt zerstörten und die Leute alle wegführten. Und bei Zephania ist, ich sagte es eben schon, dieser Tag des Gerichtes auch etwas, nicht das Letzte, sondern etwas Heilvolles. Der Tag zum Durchgang zu einem neuen Ziel. Im Römerbrief schreibt Paulus auch von diesem Tag des Gerichtes. Aber genau im Vers vorher, also Römer 2,4, beschreibt er die Weise, wie Gott es macht. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Er schickt uns da nicht Schäferhunde hinterher, die uns dann wieder in den Himmel beißen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Frage, lassen wir uns zur Umkehr treiben? Trotzdem, Gottes Güte kann schon mal wehtun. Das führt uns so zum nächsten Spiegelschritt. Ja, war doch richtig. Gott schrumpft seine Gemeinde. Gott schrumpft seine Gemeinde. Steht da, muss ich euch auch beweisen, dass hier bei Zephania Folgendes steht. Wird hier überschrieben, Aufruf zur Freude, das muss man sich auch mal reintun. Dann aber werde ich den Völkern reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen. Von jenseits der Ströme von Kusch werden sie jene, die mich anbeten, die Töchter meiner Verstreuung als Gabe für mich bringen. An jenem Tag musst du dich nicht mehr all deiner Taten schämen, die du mir gebrochen hast. Denn dann entferne ich deinen herablassenden Prahler aus deiner Mitte und du wirst nicht mehr hochmütig sein auf meinem heiligen Berg. Und dann kommt's und in deiner Mitte werde ich übrig lassen ein armes und geringes Volk. Und sie werden Zuflucht suchen beim Namen des Herrn. Jetzt kommen wir also zum heiligen Rest. Und da steht hier in diesem seltsamen Abschnitt, der überschrieben ist, Aufruf zur Freude. Wie passt denn sowas zusammen? Hier hält er doch keine Büttenrede, unser Prophet. Das Schrumpfen hat ja schon begonnen, vor 90 Jahren in Samaria. Und das letzte Schrumpfen steht ja noch bevor. Und die Tatsache der schrumpfenden Gemeinden springt uns hier in Deutschland, gerade in Europa und in Nordamerika, nicht so sehr in der Zweidrittelwelt, sondern hier geradezu in die Augen. In Deutschland sind in den letzten 25 Jahren über 870 katholische und evangelische Kirchen geschlossen, verkauft, umgewidmet worden. Das geschah ja in den Wesentlichen in den Städten oder auch in neuen Bundesländern. Nicht dazu gerechnet sind die verschwundenen Freikirchen und die geschlossenen Vereinshäuser der Gemeinschaften. Meines Wissens sind sogar hier in unserer Nähe zwei Gemeinschaften verschwunden und ihre Vereinshäuser verkauft, Betzdorf und Burbach. Und der Klaus Schmidt muss ja auch in fast jedem Jahresbericht der EG irgendwelche geschlossenen Gemeinden vermelden. Keiner verkauft leichtfertig eine Kirche oder schließt eine Gemeinde. Dafür gibt es ja immer gute und nachvollziehbare Gründe. Und von außen betrachtet könnte man ja sowas als Zeichen eines bevorstehenden Untergangs werten. Wisst ihr was, ich bin heilfroh, dass die guten und nachvollziehbaren Gründe für die Gemeindeschließungen gar nicht stimmen. Wir lernen bei Zephania, dass Gott selbst der Verursacher ist. Und das Neue Testament, nicht, das erzählt uns im Übrigen genau das Gleiche. Johannes 15, der Herr selber, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Gott sagt, was regt ihr euch denn auf? Ich bin doch am Werk. Die Kirche wird nicht dezimiert, ich dezimiere die Kirche. Nicht die Langeweile treibt die Kirchen leer, ich schicke die Leute weg. Man hat nicht eure Möglichkeiten beschnitten. Ich beschneide euch eure Möglichkeiten. Nicht die Kirchensteuer bricht weg, sondern ich drehe euch den Geldhahn zu. Ich behaupte mal, wenn Gott nicht der Verursacher unseres Schrumpfens wäre, sondern wir selbst, dann könnten wir die Reste unserer Gemeinden getrost zum Sperrmüll stellen. Nein, ich möchte hier kein kleines Konventikel, die kleine Schar heilig sprechen. Ich möchte nur feststellen, an dem, was wir gerade hier in Deutschland und Europa erleben, ist der Verursacher nicht wir, sondern Gott. Wilhelm Busch hat mal formuliert, ein Christ wächst wie ein Kuhschwanz, immer nach unten. Wieso sollte auch die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinde nach Gottes Willen, auch nicht einmal diesen Weg einschlagen? Das Schrumpfen ist allerdings kein Selbstzweck. Wir hörten es gerade eben. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und Gott lässt durch Zephania ausrichten, und in deiner Mitte werde ich übrig lassen, ein armes und geringes Volk, und sie werden Zuflucht suchen beim Namen des Herrn. Will sagen, wir sind offensichtlich noch nicht unten. Wir sind noch nicht so weit, dass Gott uns wirklich brauchen kann. Arm und gering hat weniger was mit unserem Geldbeutel zu tun. Es sind die Armen, die Jesus in der Bergpredigt selig gepriesen hat. Es sind ja die, die nichts haben und sich nicht einbilden, vor Gott etwas darzustellen. Ihre ganze Kraft wird darin bestehen, dass sie bei Gott Zuflucht suchen. Das wird die Kirche der Zukunft sein. Und sie wird geradezu explodieren. Schauen wir in die Apostelgeschichte. Das waren winzige Gemeinden, die in der Welt nichts galten. Sie haben in einer Geschwindigkeit das Evangelium in die ganze damals bekannte Welt getragen. Schauen wir auf die Graswurzelgemeinden Chinas. Trotz blutiger Verfolgung in der Kulturrevolution wuchsen und multiplizierten sie sich ständig. Der Rest darf jubeln, der Herr ist in seiner Mitte. Der Rest Israels wird kein Unrecht begehren und keine Lüge reden, denn keine betrügerische Zunge wird sich in ihrem Munde finden. Sie werden sich weiden und lagern, und da wird niemand sein, der sie aufschreckt. Juble laut, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich, sei von ganzem Herzen glücklich, Tochter Jerusalem. Aufgehoben hat der Herr die Urteile über dich, deinen Feind hat er fortgeschafft, du König von Israel, der König von Israel, der Herr ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unheil mehr fürchten. Wie wird denn die Kirche aussehen, wenn Gott sie ans Ziel bringt? Hier steht, wir werden reine Lippen haben. Das heißt, wir werden entsündigt sein. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Bisher kämpften wir ja noch darum, solchen Situationen irgendwie zu entgehen. Was uns wirklich beschämt, das verdrängen wir ja gerne ins Unterbewusste. Woher doch die unerledigten Gewissensfragen immer wieder hochkommen und uns quälen und krank machen. Das wird alles von uns abfallen. Wir werden Gottes fröhliche, einfältige Kinder sein. Wir werden nichts Böses tun und nicht mehr lügen. Kaum auszudenken, ne? Im Himmel wird nicht mehr gelogen. Wie anders wird dann die Welt, wie anders unser eigenes Herz. Alle Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit kommt daher, dass wir immer unsere Sünde tarnen müssen und bedecken. Das wird ein Ende haben. Und es wird Frieden sein. Schönes Bild, sie werden weiden und sich lagern. Und da wird niemand sein, der sie aufschreckt. Keiner wird mehr des anderen Feind sein. Keiner wird mehr Gewalt tun. keiner den anderen überrennen und umbringen. Nur, wer sagt uns denn, dass Zephanias Wort heute noch gilt? Und was ist eigentlich durch Christus anders geworden? Erster Satz, Zephanias Prophetie gilt. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, denn was immer Gott verheißen hat, ist in ihm, in Christus, ist das Ja und so auch durch ihn das Amen. Alle Prophetie des alten Bundes ist in der Person in Christus erfüllt. Das Neue Testament lehrt uns, das ist die zweite Antwort, dann Christus ist das Haupt der Gemeinde. Die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Der Organismus, der Leib Christi, der kann kränkeln, kann abspecken, sogar die Schwindsucht bekommen. Nur eins kann der Organismus nicht, sterben. Das Haupt des Leibes ist der Auferstandene. Wir glauben ja als Christen nicht an irgendetwas, etwa an die Selbstheilungskräfte unserer Gemeinde. Wir glauben an den Auferstandenen, wir glauben an ihn. Wir wissen, dass am großen Tag Jesu Christi seine Gemeinde vollendet wird. Derzeit, so hat es bei uns zumindest das Anschein, gehen wir als Gemeinden noch durch das Gericht. Und durch das Gericht gehen heißt mit Christus sterben. Vollendet werden heißt mit Christus auferstehen. So wird Zephanias Prophetie von der kommenden Kirche erfüllt. In Gottes Augen sieht die Kirche, die Gemeinde Jesu, jetzt schon so aus, wie unser Text es gesagt hat. Und deshalb können wir das, und da verstehe ich das auch mit dem Zephania, schon in den Jubel einstimmen. Zephania ruft seine Gemeinde dazu auf am Schluss seines kleinen Buches. Amen. Ich bete mit uns. Herr, danke, dass du auf solchen Ecken der Bibel zu uns redest und dass wir manchmal erschrocken sind, welche Wahrheiten da auf uns zukommen, welche Parallelen da sind zwischen der Gemeinde in Jerusalem, die dich vergessen hat, und dem Volk, dem deutschen Volk, das auf dem gleichen Weg ist. Danke, Herr, dass du nicht kaputt machst, du keine Gemeinden niedermachst, sondern dass du auch der Heiland bist und der uns wieder aufhilft. Herr, lass uns das gut ertragen, dass wir weniger werden, dass wir kleiner werden, weil wir wissen, dass am Ende dieses Weges du stehst, dass nach dem Sterben die Auferstehung kommt. Danke, Herr, dass wir an dir festhalten können, der du das Haupt auch unserer Gemeinde bist. Amen.